Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Was passiert, wenn ein Manager mit 10 Cafés am Tag, ständigen Dienstreisen und einem enormen Arbeitspensum plötzlich innehält und sich die Fragen stellt, wer bin ich und wo will ich eigentlich hin? Bei Stefan Loegmeier haben genau diese Fragen zu einer radikalen Kehrtwende geführt. Der studierte Wirtschaftsingenieur, der 12 Jahre lang in einem internationalen Lebensmittelkonzern in Führungspositionen tätig war, hat den Anzug gegen einen Hoodie getauscht, die Konzernzentrale gegen eine Bäckerei im Mühlviertel und hat seine eigene Vision umgesetzt. Heute ist Stefan Gründer und Geschäftsführer von Highnuts, einem Food-Startup, das mit handgemachten Frischnussriegeln den Snackmarkt neu denkt. Die Gründungsgeschichte von Highnuts ist eine über Mut, über das Loslassen von Sicherheiten, über ein Team, das an eine Idee glaubt und über die Kraft des Neuanfangs. Und ich werde heute mit Stefan über diese Geschichte sprechen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Lieber Stefan, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke, liebe Melanie, für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Wir starten immer mit einer kleinen Aufwärmrunde, damit wir dich auch ein bisschen besser kennenlernen mit unserem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Die härteste Lektion, die ich als Gründer lernen musste.
Die härteste definitiv war die, dass ich schon gewusst habe, jeder erzählt, dass es schwierig ist, ein Startup zu gründen, also ein eigenes Geschäft aufzubauen. Aber ich habe wirklich unterschätzt, wie hart es wirklich ist.
Ein Rat, der mir wirklich weitergeholfen hat.
Einer von vielen, den ich einmal gehört oder einmal empfohlen bekommen habe und immer befolge, ist, du kannst nur einen Schritt nach dem anderen tun.
Eine Entscheidung, die ich heute anders treffen würde.
Grundsätzlich, also ich, das ist positiv sowie negativ. Ich bin ein Mensch, der immer nach vorne schaut. Darum kann ich das wirklich schwer beantworten. Ich stehe zu allen meinen Entscheidungen.
Der Moment, in dem ich dachte, das schaffe ich nicht.
In dieser extremen Ausprägung hat es ehrlicherweise nie gegeben.
Darauf bin ich besonders stolz.
Dass mein ursprünglicher Vogel, nämlich das Highnuts-Produkt, wirklich einen Product-Market-Fit hat und vielen Menschen Probleme lösen kann.
Wenn ich Highnuts nicht gegründet hätte?
Dann hätte ich gewiss etwas anderes gemacht, immer in dem Kontext Freiheit.
Sicherheit oder Freiheit, passt gut dazu.
Freiheit.
Perfektionismus oder Pragmatismus?
Beides ist wichtig, beides lebe ich. Aber im Zweifelsfall für Pragmatismus.
Netzwerk oder Solo?
Auch das ist nicht ganz einfach, aber natürlich im Zweifelsfall eher Netzwerk.
Und Bauchgefühl oder Businessplan?
Definitiv Bauchgefühl.
Ja, Stefan, deine Gründungsgeschichte beginnt eigentlich mit einer Ayurveda-Kur. Du warst gestresst, du warst unzufrieden, 10 Cafés am Tag, ich habe es gesagt. Wann wusstest du, jetzt muss ich springen und wie lange hat es dann gedauert von diesem Moment bis zur Gründung?
Eigentlich, um ehrlich zu sein, wusste ich das nicht, also damals. Das heißt, das war nicht auf meinem Mist gewachsen, diese Ayurveda-Kur, sondern sie war verordnet von meiner Frau, die mich viel besser kennt als ich mich selbst, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Und Ich habe halt brav Folge geleistet, ohne mir da was zu erwarten. Und die Auswirkungen waren aber fundamental. Es hat faktisch also sozusagen mein Lebensbild, mein Selbstverständnis völlig verändert. Und es war in der Tat dann der Kickoff sozusagen. Also die Entscheidung ist genau nach dieser Kur gefallen. Vorher war es nicht einmal ein Thema, dass ich mich selbstständig machen möchte.
Warum war das dann genau der richtige Zeitpunkt? Also gesellschaftlich, persönlich, wirtschaftlich und wann war das, damit man es einordnen kann?
Also es war, darum, ich habe das jetzt gerade wieder mal überlegt, wann das ungefähr war. Es war 2019, also diese Kur, die wirklich vieles verändert hat. Es war damals eigentlich nur einmal die Entscheidung oder sage ich mal für mich die Wahrnehmung, hey, eigentlich traue ich mir zu, Selbstentscheidungen zu treffen. Und das heißt, ich mache selbst was. Aber das heißt, ich habe noch nicht gewusst, was. Ich habe nur gewusst, dass ich was machen möchte. Und dass das dann ins Laufen gekommen ist, also hat ja noch über 2 Jahre gedauert. Weil, sage ich mal, die Entscheidung, etwas Eigenes zu machen, ist das eine, aber man braucht halt auch ein gewinnendes Produkt, an das man glaubt, weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Und diese Idee sozusagen ist ungefähr 2 Jahre später, also ist mir dieses gewinnende Produkt dann in den Schoß gefallen.
Das war ja ein Zufallsfund, glaube ich, in den USA, ein Nussriegel im Kühlregal, das hat dich so begeistert. Was waren dann die ersten Schritte, die du dann gesetzt hast?
Nein, es ist so, ich bin ja eben, wie du schon anmoderiert hast, also 12 Jahre schon in der Großindustrie im Lebensmittelbereich gewesen. Ich habe wir haben im internationalen Geschäft, ich habe für die größten Marken, Food-Marken der Welt Produkte mitentwickeln dürfen. Es ist ja nicht so, dass ich selbst entwickelt habe, ich habe die Projekte gemanagt, aber es sind internationale große Produkte draus geworden, bis Übersee und so weiter, ganz Europa. Und natürlich habe ich durch das auch den Markt sehr gut verstanden und eben die Riegelbranche sehr gut gekannt. Und jedenfalls, okay, da kann dich so schnell nichts mehr umhauen, habe ich mir gedacht, oder? Und wie du sagst, in US, wir haben immer auf der ganzen Welt Store-Checks gemacht und geschaut, was gibt es so Neues. Und es kommt mir eben ein gekühlter Nussriegel ins Bild. Ich war gar nicht physisch dort. Ich habe es von einem Sales-Manager, von einem Kollegen sozusagen die Bilder reinbekommen. Und denke mir, aha, warum ein Nussriegel im Kühlregal? Macht überhaupt keinen Sinn. Gehe auf diese Website, schaue mir die Zutaten an, schaue mir die Nährwerte an und dann wirklich ohne Übertreibung, also wird man heiß, wenn man denkt, wie genial. Also es hat einfach ein paar grundlegende Fundamente, was ich geglaubt habe, was möglich ist, gesprengt. Nämlich, also ganz kurz, also technisch gesprochen, ich habe nicht geglaubt, dass man ungesättigte, gesunde Fette ohne Stabilisierung, ohne Chemie in eine solide Form bringen kann, was ein absoluter Gamechanger ist. Und da auch noch, dass man es ein bisschen besser versteht. Wir haben hauptsächlich also gekühlte Milchriegel, sowas wie die Milchschnitte gemacht. Aber es ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, üblicherweise eine Creme produziert, dann braucht man ein gesättigtes Fett, sowas wie Palmfett. Weil das gibt die Struktur. Gibt man dieses Palmfett raus, dann rinnt der Snack weg. Und irgendwo war logisch, okay, ich brauche das. Und das Fett ist aber nicht gesund. Und jedenfalls dieser Riegel hat das Gegenteil bewiesen. Wenige Zutaten, basierend auf Nussmus, also Erdnussmus in unserem Fall, was ja Erdnussöl beinhaltet, was ja flüssig ist bei Raumtemperatur, aber sehr gesund, gut fürs Hirn, gut für die Zellen, brauchst du für Vitaminaufnahme und so weiter. Und jedenfalls, okay, dieses Konzept hat gezeigt, dass es doch geht und das Ganze ohne Stabilisatoren. Und ja, auf die Minute war mir klar, das ist was wir in Europa auch brauchen. Das war so dieser Initialkick. Und ich meine, das Produkt habe ich ja dann wesentlich noch weiterentwickelt und auch entstaubt. Also das war schon ein älteres Produkt, aber es hat halt einfach gezeigt, was möglich ist. Das war so der Start.
Dann bist du ja 2 Jahre lang durch Europa gereist, hast Rezepturen entwickelt und auch die besten Zutaten gesucht. Was ist denn jetzt so der USP und was war dann der Moment, wo du dir gedacht hast, das ist einzigartig?
Genau, also mein Glück war auf jeden Fall, dass ich meine Position gut nutzen habe können und war in der Tat in ganz Europa unterwegs, habe mir die besten Zutaten gesucht und habe auch vor allem einen Zugang zu einem Labor gehabt, also in unseren italienischen Produktionen, wo ich dann in den Nachtstunden gerührt habe, also das heißt die Rezepturen selbst entwickelt habe und ja, es ist am Ende, das heißt, was war mir wichtig? Also ich wollte eben, wenn ich es schon mache, dann wollte ich es gescheit machen. Und gescheit heißt für mich geringste Verarbeitung, heißt so wenig wie möglich Zutaten, heißt für mich keine künstlichen Aromen, das heißt kein Fremd-, kein Fake-Geschmack, es muss echt sein. Und dann das Allerwichtigste, und das war in Wahrheit der Grund, warum die Entwicklung 2 Jahre gedauert hat, weil geschmeckt hat es sehr schnell, ein gutes Körpergefühl. Das heißt, wir die ganze Industrie, das ist auch gar nicht jetzt irgendwie negativ gemeint, schaut auf Geschmack, schaut auf Optik, schaut von mir aus noch auf Nährwerte, weil alles das ist marketingrelevant. Aber es wird vergessen, dass man auch drauf schaut, das Wichtigste, wie nimmt es der Körper auf und wie ist das Körpergefühl damit? Und das war die Maßgabe sozusagen. 2 Jahre später, mit vielen Versuchen und so weiter, waren meine Prototypen dann fertig.
Du hast ja bewusst dazu entschieden, selbst zu produzieren, statt extern produzieren zu lassen. Das ist jetzt für ein Food-Startup vielleicht ein bisschen unüblich. Warum war dir das so wichtig und was waren da die Herausforderungen dabei?
Es ist definitiv untypisch. Jedenfalls, es wäre wesentlich einfacher gewesen, sich einen Lohnfertiger zu suchen. Bitte, du hast die Maschinen, produziere mir das und ich mache das Marketing. Aber auch aus der Erfahrung, ich habe sehr viel mit Lohnfertigern gearbeitet in der Vergangenheit. Ich weiß einfach, es sind alles nur Menschen. Und jedenfalls, wenn man eine Brand bauen will, dann ist die Qualität das Oberste und das Wichtigste. Und es kann einfach nicht, aus meiner Erfahrung, gewährleistet werden, speziell dann, wenn es groß wird, dass man diese Qualität immer 100% in der Hand hat, wenn man die Produktion nicht in der Hand hat. Darum war von Anfang an klar und also es wäre kein anderer Weg denkbar gewesen. Wenn ich das mache, dann muss ich mir auch die Produktion selbst aufbauen, um einfach 100% von diesem Produkt selbst zu verantworten.
Und du hast gesagt, wie du reingekommen bist, wir sehen von hier eigentlich fast zur Produktion. Die ist nämlich dahinter der GIS, hast du gesagt, genau.
Genau, nein, ich sage, also wunderschöne Aussicht. Wir sitzen da im 18. Stock, habe gar nicht gewusst, also neben dem Quadril, dass in Linz so hohe Gebäude stehen. Und in der Tat, man sieht Luftlinie auf die GIS und, sage ich mal, 1 Kilometer Luftlinie davor ist die Heinerz Factory.
Und da steht auch die berühmte Brotmaschine, die du benutzt aus den 1960er Jahren. Das klingt irgendwie nach einer sehr verrückten Lösung. Wie bist du denn darauf gekommen, die für deine Produktion einzusetzen?
Ja, in der Tat. Also die war extrem wichtig in diesem ganzen Spiel, weil ich hatte dann meine fertigen Prototypen, die ich ja in einem kleinen Schälchen sozusagen im Labor immer angerührt habe. Und dachte mir, okay, die Masse von Heinerz, die ähnelt im unverarbeiteten Zustand einer Teigmasse. Bin dann zu einem Bäcker, zu einem Freund von mir aus Leonfelden und habe gesagt, bitte, ich brauche, also können wir deine Maschinen probieren, ich möchte jetzt diese Masse in größerem Stil produzieren. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass klassische, moderne Bäckermaschinen nicht imstande sind, eine Heinerzmasse anzukneten. Und es hat mich wirklich vor ein Problem gestellt, weil wenn man das nicht industrialisieren kann, das heißt vergrößern, wie soll man dann was produzieren? Und jedenfalls, also ich konnte da keine Lösung finden, hatte aber noch also aus der Vergangenheit gute Kontakte in die Bäckerbranche, also wirklich altes Wissen und so weiter, und habe dann meine Knetbewegung, die ich immer mit der Hand gemacht habe im Labor, einem guten Freund, dem Hans. Also damals war er ein ferner Bekannter, heute ist er ein Ehrenmitglied der Heinerz-Community, vorgeführt. Und der sagt dann, ja, da weiß ich schon, da gibt es eine Maschine, eine Knetmaschine aus den 60er Jahren, mit der hat man früher Roggenbrot produziert, ganz schonend. Das kennt ein moderner Bäcker nicht mehr, beziehungsweise er nützt es jedenfalls nicht mehr, kennen wir das vielleicht. Und die löst ein Problem. Und zufällig habe ich so eine Maschine. Und das heißt, einen Tag später war ich bei ihm zu Hause in Salzburg und habe mir seine alte Knetmaschine abgeholt, mit der wir dann in der Tat die ersten fast 2 Jahre von Heinerz auch die Masse angeknetet haben. Und der liebe Hans im Glück, sage ich immer, hat bis heute keinen Cent dafür verlangt.
Also das ist einer der Menschen, die dich dann auch begleitet haben bei deinem Gründungsweg. Wie wichtig war denn die Unterstützung auch von anderen Menschen für diesen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit und wie hast du sie überzeugt, auch an das Produkt, an Heinerz zu glauben?
Also das kann ich getrost sagen. Also ohne die Mithilfe so vieler Menschen, die wohlwollend, selbstlos das ganze Projekt unterstützt haben, wäre das niemals möglich gewesen. Und das kann man auch nicht planen und das kann man auch nicht erfragen, das passiert. Es gibt mehrere also Persönlichkeiten, ich habe ja natürlich auch 2 Jahre vorher schon nur mehr über Heinerz und über mein Projekt gesprochen. Heinerz hat es noch nicht geheißen, weil den Namen haben wir noch nicht gehabt. Aber und ich habe wirklich, also die Leute waren halt durchgängig begeistert, weil die Mission eine sehr wohlwollende, pro-menschliche ist. Und aus dem heraus war es eigentlich immer so, dass die Leute dann halt auch ihre Unterstützung angeboten haben. Und also ohne jetzt gleich ins Detail zu gehen, aber ich sage, ohne so viele helfende Hände, wie gesagt, alles selbstlos, keiner jemals einen Cent verlangt, würde es dieses Projekt nicht geben.
Du hast den Namen angesprochen. Der kam ja dann durch einen Bekannten, glaube ich, eigentlich über Nacht.
Ja, einer der prägendsten Persönlichkeiten in dieser Heinerz-Startup-Phase war der Jürgen. Er ist auch, das heißt jetzt Mitgesellschafter, ich habe ihm dann 5% der Anteile angeboten, er hat sie auch gezahlt, aber dennoch, er ist mit an Bord. Und das war einer dieser Menschen, also ich habe ihn nicht gekannt, er ist der Bruder meines Nachbarn. Eigentlich durch einen Zufall hat er mich sozusagen angerufen, er wollte von mir businessmäßig was wissen. Und ich sage, hey, ihr habt auch so ein Projekt am Start, da geht es um Nussriegel. Und jedenfalls, ab dem Zeitpunkt über ein Jahr hat er mir dann extrem geholfen. Er hat eine Marketingagentur gehabt, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Wie genial er ist, habe ich auch erst später verstanden, weil ich hatte vom Marketing null Ahnung. Jedenfalls, der Name Heinatz ist am Ende von ihm. Und der ist ihm eingefallen, nachdem ich habe schon so ein schlechtes Gewissen gehabt, der hat mir so viel geholfen, so viele Stunden und so weiter. Und ich habe gesagt, jetzt gehen wir mal essen. Und sind wir in ein sehr feines Restaurant gegangen. Es war dann ziemlich eine teure Rechnung, die hat mich auch überrascht. Und das dürfte aber doch auch einen Eindruck gemacht haben, weil jedenfalls, oder war es auch Zufall, am nächsten Tag Mittag ungefähr 11.45 Uhr ruft der Jürgen an, hey Stefan, ich hätte da einen Namen, was sagst du, Heinatz? Sage ich, ja. Völlig verrückt, das ist perfekt. Und zufällig war auch noch die Domain dann zu haben, heinatz.com, was ja wirklich eine Sensation ist. Und ja, und dann war der Name da. Es hat tausend andere Namen gegeben, die mir alle selber ausgedacht haben, alle eine Katastrophe. Aber der hat einfach gepasst. Und warum hat er gepasst? Einfach Heinatz. Erstens mal, das Hi ist willkommen, ja, es ist was Hände öffnendes. Du kannst es auch nicht sagen, ohne dass du die Mundwinkel nach oben ziehst. Das Thema Nuts adressiert absolut, was es ist. Offensichtlich ein gesundes Lebensmittel. Ja, und es ist einfach ein klingender Name. Einmal gehört, nie mehr vergessen. Also perfekt.
Du planst ja oder du bist eigentlich von 55.000 auf 100.000 Riegel pro Monat dann relativ schnell gestiegen. Ihr seid von Bad Leonfelden nach Lichtenberg von 2 auf 10 Mitarbeiter. Das ist ein sehr rasantes Wachstum. Wie gehst du damit um? Was ist die Herausforderung für dich beim Skalieren?
Ja, wir haben, das heißt, vor 2 Jahren, 3 Monaten haben wir diese Operation gestartet mit 0,0. Und ich hatte meinen ersten Mitarbeiter, der Michi, ist ein gelernter Bäcker. Der hat dann produziert, aber nach einem Tag Produktion, Handproduktion, da sage ich, sorry Michi, aber wir können wieder aufhören für die Woche, weil wo soll man das hinverkaufen? Und die restliche Woche sind wir dann in Supermärkten, auf Events herumgetanzt, in Einkaufszentren, überall, wo wir irgendwie dürfen haben und haben geschaut, dass wir Riegel verhökern. Und so hat das halt gestartet. Und dann natürlich, auch mit Online-Marketing in erster Linie, aber auch durch viel Einsatz sind wir dann auf die Füße gekommen und dann war es relativ schnell so, dass der Michi nicht mehr zusammengekommen ist. Dann ist sein Bruder gekommen, der Tommy, beides gelernte Bäcker. Und wir haben das halt weiter skaliert. Ich hätte auch nie gedacht, dass man in reiner Handfertigung mit dem Nudelholz und den Blechen, dass man auf 55.000 Riegel pro Monat kommt. Aber das haben wir dann geschafft, sozusagen nach einem Jahr ungefähr. Ja, und dann war klar, wir müssen das Ganze weiterentwickeln und haben dann sozusagen in Lichtenberg also eine eigene Factory aufgebaut. Wir haben eine eigene Maschine entwickelt, eine Formmaschine, die dann das Nudelholz seither ersetzt. Und die Reise ist halt weitergegangen. Es war auch spitz auf Knopf. Im letzten November 2025 sind wir umgezogen. Hätte das nicht geklappt und wir haben es nicht mehr viel testen können, dann wären wir out of stock gewesen, weil November auch die stärkste Zeit ist, gerade im Online-Marketing mit der Black Month. Also wie immer alles so last minute. Und ja, und so entwickeln wir uns halt weiter. Und wir sind unglaublich dankbar, dass das so funktioniert.
Du planst ja tatsächlich jetzt auch 500.000 Riegel im Monat zu steigern. Wie bleibt man bei diesem Wachstum, dem eigenen Anspruch gerecht, dass es handgemacht ist, regional, natürlich?
Also wie erwähnt, wir arbeiten nach wie vor mit unserer 60er Jahre Teigmaschine. Es ist nur jetzt eine größere, wo man ein bisschen mehr Platz hat. Das heißt, die Batches sind größer geworden. Und jetzt arbeitet man nicht mehr mit Nudelholz, sondern mit einer Formmaschine. Aber der Prozess, und die Beanspruchung des Produktes ist genau gleich geblieben. In Wahrheit ist sogar die Qualität noch etwas besser geworden, wenn man keine Luft mehr einarbeiten, wenn man mit den Handballen drückt. Das ist zwar bei einer Handsemmel super, aber beim Snack ist das jetzt nicht wichtig. Ja. Und diese Formmaschine, das ist eine eigene Entwicklung, haben wir in Österreich entwickeln lassen, ein Riesenbaby, hat natürlich jetzt ganz andere Kapazitäten. Jetzt ist es halt so, jetzt haben wir noch manuelle Schritte auch drinnen, das heißt, wir heben jeden einzelnen Riegel von der Formmaschine auf die Verpackungsmaschine, von der Verpackungsmaschine werden die händisch in die Lieblingsboxen dann geschlichtet, also unsere Verpackung mit 12 Riegel. Und das ist noch relativ ineffizient. Jetzt können wir heute ungefähr 6.000 Riegel am Tag produzieren. Wenn wir jetzt sind wir dabei, dass wir diesen ersten Schritt, das Rüberheben der Riegel, dass wir das automatisieren mit einem Roboter, na, dann kann ich schon doppelt so schnell fahren. Dann kann man die Sekundärverpackung noch optimieren und dann kann man halt noch wesentlich schneller fahren und so weiter. Und so kommen halt die 500.000 Riegel zustande. Müssen wir erst verhökern. Aber ich sage, das ist halt jetzt mit dieser Anlage einmal möglich. Und natürlich, also wir haben noch nie über, also das heißt, Umsatzpläne und so weiter gesprochen, tun wir nicht, reden wir nicht, denkt man nicht mehr darüber nach, wir geben halt nur jeden Tag unser Bestes und das hat uns dort gebracht, dorthin gebracht, wo wir heute sind. Und wenn man es halt ein bisschen fortschreibt, naja, gehen wir davon aus, dass das auch so weitergeht, sofern es uns das vergönnt ist. Also wir sind da wirklich easy.
Hattest du auch im Gründungsprozess externe Unterstützung? Ich glaube, ihr habt was gelesen von Business Upper Austria, die da unterstützt haben. Wie wichtig ist es fürs Gründen, dass man auch so externe Hilfe bekommt?
Ja, also auf jeden Fall. Also speziell, wenn es um Finanzthemen geht. Also das dabei, also ich sag, ich bin ja der Meinung, wenn du gründen willst, dann musst du sowieso alles verstehen. Zumindest im Oberflächlichen. Du kannst das nicht alles abgeben, das kannst du auch nicht leisten. Im allen voran Marketing, das glaubt man immer, das kann man auslagern, kann man nicht. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, das kann man nur selber lernen und machen und wenn es nur so wehtut. Aber ich sage, im Finanzbereich ist es ein bisschen anders, weil es gibt einfach eine riesen Förderlandschaft, es gibt so viele Möglichkeiten, auch in Österreich, wie du Benefits haben kannst oder einfach, ja, was du was sparen kannst. Und vor allem geht es ja dann auch um Professionalität, was die Zahlen anbelangt, dass du eben Förderungen oder solche Startup-Kredite kriegst. Und da ist es aus meiner Sicht am wichtigsten, wer da nicht von diesem Fach kommt, dass man sich da professionelle Unterstützung hilft, also holt. Also Business Upper Austria, das sind sowieso unsere Freunde, mit denen haben wir viele Gespräche gehabt, haben uns viele Kontakte gegeben und so weiter. Kontakte geht es auch oft und Netzwerke und so weiter. Aber eben speziell im Finanzbereich, da muss man schauen, dass man wirklich professionell aufgestellt ist, weil sonst stößt man überall an seine Grenzen.
Ihr seid jetzt auch im Handel schon vertreten mit dem Produkt. Schwierig war es denn da, diesen Weg zu finden dorthin?
Genau, also das heißt, das Erste war einmal, es war eine Grundsatzentscheidung, nicht sofort in den Handel zu gehen. Wir sind erst im Monat 14, also eine bewusste Entscheidung in den Handel gegangen und haben uns dann unsere Partner sehr gut also angeschaut und haben uns dann entschieden, also mit der Spar zusammenzuarbeiten. Wir haben das Glück, dass wir in das Young and Urban Startup-Programm reingekommen sind, das was auch viele Benefits dann bereithält. Aber es war definitiv keine gemähte Wiese. Es ist einfach so, naturgemäß, wenn du daherkommst mit einem Riegel, dann ist die erste Reaktion einmal, jetzt kommt der Kerl daher mit dem Millionen und ersten Riegel, braucht kein Mensch. Und du musst dann schon also beweisen sozusagen, dass du da was anderes, was Neues hast. Und in unserem Fall war es so, ich meine, von Anfang an haben wir Testmarkets gemacht. Wir sind selbst zu Einzelhändlern gefahren und haben dort also mit dem Kaufmann und so weiter haben gesagt, okay, bitte gib uns die Chance und wir beweisen dir, dass das funktioniert. Haben dort auch verkostet und so weiter. Das heißt, das war die Vorarbeit. Wir haben schon einige Supermärkte und Reformhäuser und so weiter gehabt, wo es auch dann schon gelaufen ist. Und mit diesen Zahlen sind wir dann zur Spar. Und am Ende, das Glück ist, dass auch das gesamte Einkaufsmanagement von der Spar Riesen-Heinerts-Fans sind. Ich hoffe, ich darf das sagen, aber es ist ja nichts Schlechtes. Und das hat definitiv geholfen, weil das ja immer auch ein zweistufiger Entscheidungsprozess ist. Da ist dann ein Gremium, da kann man auch nicht einwirken. Und wie gesagt, da schwingt er immer mit, jetzt kommt schon wieder einer mit einem Riegel daher. Und dann braucht man schon auch wieder Befürworter und selbstlose Menschen. Also und auch einfach auch ein gutes Produkt, dass man da durchkommt, weil sonst fehlt man, ja.
Was würdest du sagen, wie viel von deinem Wissen aus deinen bisherigen beruflichen Erfahrungen konntest du bei der Gründung mitnehmen und gab es Dinge, wo du gesagt hast, das muss ich mir komplett neu beibringen?
Also definitiv, also muss ich sagen, also ich würde mir diese Operation Heinatz niemals zutrauen, wäre ich noch 30. Ich bin jetzt gerade 42 geworden. Also die jahrelange Erfahrung, vor allem ich war in einem super dynamischen, multi-internationalen Unternehmen und ich hatte freie Hand und Spielwiese. Ich habe mit großen Marken wie Milka oder Danone, Müller und so weiter, allen großen Dairies in Europa gearbeitet. Da lernt man verdammt viel. Und vor allem wir waren auch immer umtriebig und haben viel probiert und auch sind oft gescheitert. Und diese Learnings, die kann ich natürlich da jetzt mitnehmen, weil ich sage, wenn man diese Erfahrungen nicht hat, würde man so viele Themen als logisch befinden und definitiv in die Falle laufen. Also das ist jedenfalls einmal, da bin ich sehr dankbar dafür. Also ich denke auch nicht, dass das in der Form sonst so funktioniert hätte, weil man einfach falsch abbiegt, ganz normal. Man muss irgendwann den Fehler machen. Ich habe schon viele gemacht. Und das andere, das heißt, wo ich überhaupt keine Kompetenz hatte, ich habe es vorher schon erwähnt, war im Marketing. Ich hatte alle anderen Bereiche, kann man grob sagen, in führender oder administrativer Position schon mal durchlebt. Ich war auch vorher 2 Jahre in der Beratung und so weiter, war auch eine schöne Lehrschule. Aber der Bereich Marketing, den habe ich immer nur sozusagen beobachtet. Und das ist in Wahrheit jetzt absolut meine Hauptaufgabe. Und es gab auch nur einen Weg, den habe ich von Anfang an gesehen, wie ich ein Startup von null weg mit aus eigener Kraft, ohne Investoren, auf die Füße bekomme. Nämlich dann, wenn wir es schaffen, über moderne Kanäle, Social Media, eine Marke zu bauen und dort Kunden zu generieren. Und das ist das, was mich am meisten beschäftigt hat die letzten 2 Jahre und 3 Monate.
Was würdest du sagen, was ist dein Warum? Also geht es dir um gesunde Ernährung, geht es dir um Selbstverwirklichung oder was steckt da für dich wirklich dahinter?
Aus meiner Sicht, also gesunde Ernährung ist nur ein Mittel zum Zweck. Keiner, glaube ich, macht irgendwas nur, weil er also aus diesem Argument heraus, aber gesunde Ernährung ermöglicht, also energievoller zu sein, die wiederum dann dir ermöglicht, der zu sein, der du bist. Und da sind wir genau, also bei Heinatz jetzt als Brand und auch bei mir als Person. Mir geht es am Ende um Freiheit. Das heißt, das zu machen, was mich antreibt sozusagen, das, was ich liebe, und selbst Entscheidungen zu treffen. Das andere ist alles nur ein Mittel zum Zweck, das zu erreichen.
Ich würde dich gerne auf ein gedankliches Szenario mitnehmen. Und zwar stell dir vor, du müsstest morgen in ein anderes Land ziehen, ohne dein Netzwerk, ohne deine Produktionspartner, deine Maschine aus den 1960er Jahren. Du darfst nur die Rezeptur und deine Erfahrung mitnehmen. Würdest du Heinatz in einem anderen Land nochmal gründen? Und wenn ja, was wären die ersten 3 Schritte, die du machen würdest?
Retroperspektiv kann ich ja schon behaupten und da bin ich sehr dankbar, dass wir ein Winning Product geschaffen haben. Es löst Probleme. Darum würde mich nichts aufhalten, das Ganze noch einmal genauso zu starten.
Genau mit den Schritten, die du am Anfang gesetzt hast, oder würdest du es anders machen?
Ich würde es genau wieder so machen, ganz ehrlich.
Wohin soll denn die Reise für dich mit Heinatz, sagen wir, in den kommenden 2, 3 Jahren gehen? Was ist so deine Vision?
Also eben, das heißt, Umsatzziele und sowas haben wir ja überhaupt nicht. Wir geben jeden Tag unser Bestes. Das ist einfach unser Style. Und wir schauen auch, dass wir sauber und robust bauen. Also keine Superlative. Ich finde, die passiert sowieso, ja. Aber nicht jetzt, man kann sie auch nicht erzwingen. In 2 bis 3 Jahren. Also was für mich einfach eine schöne Vorstellung ist, ist, dass wir eben ein Produkt, also eine Brand bauen, auf die Österreich stolz sein kann, auch Oberösterreich. Ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen, im Mühlviertel die Produktion zu machen. Ich bin da wirklich sehr verbunden, bin da auch aufgewachsen. Das ist irgendwie eine schöne Entscheidung, aber ich sage, es wird die Zukunft weisen und auch die Konkurrenz uns zeigen, wie groß, wie machtvoll, wie schön das Ganze werden kann. Für uns wird es halt immer ein schöner Job und eine schöne Mission sein, was auch passiert.
Die Frage zum Schluss.
Jetzt habe ich zum Abschluss noch die Frage nach einem Tipp. Und zwar, was wäre dein wichtigster Tipp für jemanden, der gerade überlegt, diesen Sprung zu wagen? Sei es in die Selbstständigkeit, in ein eigenes Projekt. Und jetzt komme ich zum Titel des Podcasts. Wie macht man es einfach?
Jedenfalls, man muss bereit sein, wirklich all in zu gehen. Es geht nicht beiläufig, es geht nicht nebenher. Es geht nur voll oder es geht gar nicht. Also das möchte ich wirklich so sagen. Und das Zweite, also es braucht einen unstillbaren Antrieb, und den kann man nur dann haben, wenn man wirklich einen tiefen Glauben in sein Produkt hat. Also wenn man das so aus anderen Motiven vielleicht machen möchte, viel Geld zu verdienen oder Ruhm zu ernten oder sowas, es wird scheitern. Es ist gar kein Zweifel, es wird scheitern oder zumindest nicht langfristig funktionieren. Du brauchst diesen inneren Antrieb, ein gutes Gefühl, ein warmes Herz, das was dir das, weil das lässt dich durch jede Dunkelheit gehen. Und die Dunkelheit, die gibt's viel, gerade ganz am Anfang. Also das ist einfach so. Da bin ich überzeugt. Das heißt, wenn man wirklich, wenn man eine Idee hat, an die man voll und ganz glaubt, und dann auch, man muss auch das Umfeld haben dazu. Also man sollte fit sein, gesund sein. Das glaubt man nicht, wie beanspruchend das auch körperlich ist. Man sollte ein wohlwollendes Umfeld haben, das was man möglichst unterstützt und nicht, jedenfalls nicht boykottiert. Auch das kann ganz schlimm sein. Dann hat man eigentlich alle Voraussetzungen und dann wird es auch was werden.
Lieber Stefan, danke schön für deine Zeit. Deine Gründungsgeschichte hat mich wirklich bewegt und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich jetzt schon drauf, eure Riegel zu verkosten. Du hast uns nämlich 2 Packungen mitgenommen und die stehen schon im Kühlschrank bereit.
Das ist ein Pflichtprogramm, selbstverständlich.
Super, vielen Dank, Stefan.
Ebenfalls danke sehr.